Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind in der kommenden Stunde, wenn wir über das Thema sprechen. Viele reden, einer ruft, die Deutung deines Lebens. Pfarrer Winfried Abel spricht heute zu uns im siebten Teil mit dem Untertitel Zukunft und Ziel. Es geht um die Heiligkeit. Und wie wir alle wissen, bei Gott ist nichts unmöglich. Und so ist es auch mit der Heiligkeit. Der Weg zur Heiligkeit ist für jedermann offen, heißt es, und auch für niemanden unmöglich. Mehr noch, Gott selbst ruft jeden Einzelnen zur Heiligkeit auf, wie Paulus selber bezeugt in der Bibel. Wie ist es aber nun im Alltag bestellt mit der Heiligkeit, beispielsweise wenn uns die Geduldsproben schon am Morgen aufsuchen, wenn unsere Nerven angespannt sind oder mit uns durchgehen, wenn der Bus oder die Bahn schon voll ist, wenn die Milch überkocht, wenn die Kinder alles durcheinander machen und das Telefon ununterbrochen läutet. Man möchte schweigen und muss doch reden. Man möchte reden und muss aber schweigen. Oder man möchte etwa ausgehen und muss daheim bleiben. Und man muss zu Hause bleiben, dann, wenn man weg muss. Man sucht im Mann eine Stütze und der wird schwach wie ein Kind. Das tägliche Einerlei, das ödet uns an. Und wir sehen uns alle nach dem, was wir nicht haben können. So beschreibt es die französische Sozialarbeiterin und die Mystikerin der Straße, Madeleine Delbrel, die 1964 verstorben ist. Und sie macht sich selber auf die Suche nach einer Alltagsspiritualität. Darüber werden wir sicherlich heute noch zu sprechen kommen. Aber zuerst einmal Heiligkeit. Was ist denn damit gemeint? Und auch der Ruf, der eigentlich an alle geht, an jeden einzelnen Menschen. Dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Pfarrer Winfried Abel. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert.
Sie sind uns zugeschaltet aus Fulda, denn dort betreuen Sie schon seit langem die Pfarrei St. Andreas. Barmherzigkeit, das ist Ihnen immer schon ein Anliegen gewesen und Sie halten auch regelmäßig Glaubensseminare. Sie sind natürlich auch bei uns bei Radio Horeb öfters zu hören. Das ist schön. Insofern werden Sie wahrscheinlich heute viele wieder entdecken und auch ja, begeistert sein, Ihre Begeisterung wieder von Neuem auch zu diesem Thema, zum Thema Heiligkeit zu hören. Ja, wir alle sind ja nun zur Heiligkeit berufen, so heißt es in der Bibel, so macht es das Zweite Vatikanum auch deutlich. Was aber nun ja kaum bedeutet, dass wir einmal alle zur Ehre der Altäre erhoben werden, das ist klar, denn da klafft ja dann doch ein riesiger Abgrund zwischen den Heiligen der Kirche sozusagen und den Normalen, wenn ich das mal so sagen darf, die einfach durch die Taufe in den Zustand der Heiligen, der Heiligkeit versetzt sind. Herr Pfarrer Abel, so mal als Eingangsfrage, was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen dieser kirchlich approbierten Heiligkeit und dem Aufruf zur Heiligkeit an alle?
Man könnte da zwei Unterschiede sehen. Einmal ist es der heroische Tugendgrad, wie man sagt, von den Heiligen, die von der Kirche anerkannt sind, die also durch besondere heroische Lebensführung uns als Exemplar vor Augen stehen. Und das Zweite, das damit verbunden ist, dass sie, wie ich eben schon sagte, exemplarische Typen sind. Das heißt, einer steht für viele, die in der Verborgenheit dasselbe, vielleicht sogar mit demselben Heroismus tun. Und deswegen müssen wir nicht unbedingt sagen, dass sie die Einzigartigen sind. Deswegen feiern wir auch das Fest aller Heiligen, um ins Bewusstsein zu rufen, dass es viele, viele, eine unüberschaubare Schar der Heiligen gibt, die alle nicht von uns mit Namen gekannt sind und zu denen wir auch eines Tages gehören sollen.
Wenn Sie mit Leuten ins Gespräch kommen und wenn Sie davon reden, dass das eigentlich ein Ziel ist, die Heiligkeit oder ein Aufruf, der an alle Menschen ergeht, stoßen Sie dann auf Befremden oder wird das auch gerne angenommen?
Man muss es in der richtigen Sprache bringen. Wenn ich also das Bild von Heiligkeit vermittle, das einen verstaubten heiligen Antonius mit süßlichem Gesicht etwas suggeriert, dann werden die Leute sich abwenden. Wenn ich aber sage, du möchtest doch glücklich werden, du möchtest doch Glück haben, möchtest doch wirklich die Fülle des Glückes haben, möchtest du das nicht? Natürlich sagen sie alle ja. Und wenn man dann darauf zu sprechen kommt, dass das Glück wohl nicht darin besteht, den Jackpot zu knacken, sondern mehr bedeuten muss, dann werden die Leute vielleicht doch hellhörig und könnten sich vielleicht für diesen Gedanken erwärmen, dass Heiligkeit wirklich das Größte an Glück im Himmel und auf Erden ist.
Sie sagen es, es kommt auf die Sprache an. Das heißt auch, dass die frohe Botschaft auch immer wieder den Kanal der Zeit finden muss, der besonderen Sprache, die in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit einfach die Menschen auch besonders trifft. Was bedeutet denn dann Heiligkeit heute, wenn man das kurz vorab so sagen kann? Wenn wir auf die frühe Kirche schauen, da waren es vor allem Märtyrer, die heilig gesprochen wurden. Gibt es denn heute so etwas wie eine zeitgemäße Form auch der Gottesbegegnung? Ich sage mal, mitten in dieser lärmenden Gesellschaft, in den modernen Konsumtempeln, wo sich das Leben abspielt, in diesen anonymen Massen auch der Hochhausschluchten, wo ja oft auch der Glaube verdunstet, wo Gemeinden veröden, wo auch die Kirche vergreist.
Also es gibt und muss zu jeder Zeit Menschen geben, die sich dem Zeitgeist widersetzen und die so etwas wie ein Leuchtturm in der Finsternis oder wie ein Fels in der Brandung sind. Das muss es immer geben. Auf der anderen Seite erweisen uns so manche Zeugnisse aus der Vergangenheit, auch aus den Wüstenvätergeschichten, dass die Heiligkeit oft bei ganz unscheinbaren Menschen, ja, scheinbar bei denen sogar zu finden ist, die ein offensichtlich sündiges Leben führen und doch in den Augen Gottes vollkommener sind als mancher, der sich einbildet, weiß Gott, wie vollkommen zu sein. Also da müssen wir alle sehr kleinlaut werden, denn wir wissen ja nicht, wie viel Talente Gott jedem gegeben hat. Und es kann sein, dass ein armer Schlucker mehr damit gemacht hat, als wir, die wir viel anvertraut bekamen.
Herr Pfarrer Abel, dann darf ich Sie einfach bitten, den Leuchtturm in der Finsternis jetzt anzuzünden und zum letzten Teil über das Zukunft und die Zukunft und das Ziel zu sprechen, nämlich über die Heiligkeit.
Vielen Dank, Frau Engert. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Leuchtturm anzünden, das ist natürlich eine ziemliche Anmaßung. Ich kann höchstens so etwas wie das Streichholz sein, das sich reiben lässt an der Glut des lebendigen Gottes und des Heiligen Geistes, der dann die Herzen entzünden kann. Ja, das Thema Zukunft und Ziel, Heiligkeit. Im Jahre 2006 ist ein Buch erschienen von einem Frank Schirmacher unter dem Titel Minimum. Damit will er sagen, die meisten Menschen haben das Minimum nicht erfüllt, um die Gesellschaft zu verändern und der Gesellschaft ein neues Gesicht zu geben. Ein Jahr später, im Jahre 2007, erschien ein Buch von Martin Lohmann unter dem Titel Maximum. Und da will er sagen, Maximum ist das, was jedem Menschen ansteht. Jeder Mensch ist zum Maximum berufen. Das heißt, der Mensch hat letztlich keine Lust, sich mit einem Minimum zufrieden zu geben. Er hat eine tiefe, tiefe Sehnsucht in sich, weil er zum Maximum berufen ist und so weit zurückbleibt. Sie kennen vielleicht dieses Wort: Der, der ich bin, grüßt den aus der Ferne, der ich sein sollte. Wir haben alle eine tiefe Sehnsucht nach einer Fülle, nach einer Größe, nach einer Schönheit, nach einem Glück, das wir hier in unserem Leben noch nicht gefunden haben. Und wenn wir uns dann hinein verirren in die materiellen Dinge und meinen, wir könnten darin Befriedigung finden, dann mag es uns gehen wie dem heiligen Augustinus, wie er einmal in seinen Bekenntnissen schreibt, die Dinge alle zugerufen haben: Wir sind es nicht, er hat uns erschaffen. Und dann richtet sich unser Blick auf ihn, auf Gott, der Alpha und Omega, Beginn und Ziel unseres Lebens ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema, das Generalthema unserer Betrachtung heißt ja: Viele reden, einer ruft. Wir haben die vielen Rufe schon betrachtet, dass Gott alles ins Dasein gerufen hat, auch uns Menschen. Er will, dass wir da sind. Und nachdem der Mensch sich gegen Gott erhoben hatte, hat Gott den Menschen nicht fallen gelassen, sondern er hat ihm noch einmal gezeigt, dass er sich aller erbarmen will, sie unendlich liebt. Und schließlich für einen jeden Einzelnen, für jedes Individuum hat Gott noch einmal einen ganz besonderen Ruf. Ich brauche dich. Ich will dich für eine ganz bestimmte Aufgabe auf dieser Erde haben. Früher wurde ja im Katechismus diese Frage an erste Stelle gestellt: Wozu sind wir auf Erden? Und wir haben dann etwa auswendig gelernt: Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu leben. Das ist alles sehr knapp und kurz gesagt. Im Prinzip stimmt das auch. Allerdings, wir müssen uns hier verabschieden von diesem Lohngedanken, dass wir meinen, der Himmel oder das ewige Leben oder die Glückseligkeit sei der Lohn für unsere guten Taten. Der Herr hat ja selber einmal gesagt, und wenn ihr alles getan habt, dann müsst ihr immer noch sagen, wir sind nur unnütze Knechte. Das Wort Heiligkeit als ein Ziel vom Menschen selbst definiert, ist eine riesige Anmaßung. Der Mensch kann nicht von sich aus heilig werden wollen. Heiligkeit bedeutet nämlich die höchste Form der Vollendung, der Vollkommenheit. Und zwar von allem, man könnte sagen, die höchste Form von Güte, die höchste Form von Schönheit, die höchste Form von Wahrheit, von Liebe, also von all dem, was irgendwie vollkommen ist. Also im Grunde trifft das alles nur auf Gott zu. Und die Paradiesesünde hat eben darin bestanden, dass der Mensch sein wollte wie Gott. Dass er also die Heiligkeit sich selber zusprechen wollte, nicht nur heilig zu sein, sondern sie aus sich selbst haben zu können. Und das ist die Anmaßung. Der heilige Paulus hat diese Anmaßung einmal indirekt beschrieben, im zweiten Kapitel des Philipperbriefes, wenn er da schreibt, zunächst im Blick auf Jesus: Er war wie Gott, hat aber sein Gottgleichsein nicht wie einen Raub an sich gerissen und für sich behalten. So könnte man das übersetzen. Damit will er sagen, es hat aber jemanden gegeben, der hat, obwohl er nicht Gott war, aber göttliche Schönheit und Fülle und Gnade hatte, hat dieses alles an sich gerissen, als wenn es sein eigen wäre, und wollte wie Gott sein. Und das genau ist eine Beschreibung dessen, was die Anmaßung der Ursünde ist. Der Mensch will aus seiner Wesenhaftigkeit, aus sich heraus, das sein, was nur Gott vom Wesen her ist. Nein, die Heiligkeit des Menschen ist nichts anderes als Gnade und nichts als Gnade. Und wenn wir eben schon in der Anmoderation das Wort Barmherzigkeit gehört haben, dann kann man nur sagen, es gibt keinen einzigen, den wir als Heiligen verehren. Denken wir an so große Gestalten wie Franz von Assisi, die von sich behaupten würden, dass sie etwa die Vollkommenheit hätten. Sie würden eher sagen, wir sind nichts als begnadete Sünder. Wobei sie die Betonung sogar auf Sünde legen würden, weil sie von sich aus nichts zu bieten haben. Aber Gott bietet dem Sünder seine Gnade und dadurch wird der Mensch heilig. Denn alle Menschen haben gesündigt und aller hat sich Gott erbarmt. Das ist also das eigentliche Wirken Gottes an uns, uns heilig zu machen. Im ersten Kapitel im Buch Genesis wird zum ersten Mal die Heiligkeit erwähnt, wenn es da heißt: Gott sprach, lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Hier wird also mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht, der Mensch ist berufen zur Heiligkeit, Abbild Gottes zu sein, ihm ähnlich zu sein. Im 10. Kapitel bei Johannes heißt es nicht in eurem Gesetz, so spricht Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Der Mensch soll in seiner ganzen Gnadenausstattung wirklich wie Gott werden, aber wie gesagt, durch seine Gnadenausstattung, nicht weil er so tüchtig und aus sich selbst so stark ist. Wir sollen wirklich sein wie Gott. Der heilige Petrus hat in seinem ersten Brief geschrieben, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Also ist Heiligkeit nicht nur eine Gabe, wie wir schon betrachtet haben, sondern auch eine Aufgabe. Als ein Imperativ wird es ja gesagt, seid heilig. Wir müssen also sozusagen an der Heiligkeit arbeiten. Das ist eine Beauftragung, die Gott an den Menschen gegeben hat, eine Berufung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, so schreibt der heilige Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher. Wenn wir dieses einmal anwenden, zum Beispiel an die größte heilige Gestalt, die wir verehren, Maria, dann könnten wir sagen, rein phänomenologisch, also rein vom äußeren Betrachten her, könnten wir im Himmel keinen Unterschied sehen zwischen Maria und Gott. Denn sie strahlt in derselben göttlichen Herrlichkeit. Deswegen kommt sehr oft das Missverständnis hier auf der Erde auf, bei Christenmenschen, dass sie es den Katholiken vorwerfen. Ihr betet Maria an oder ihr habt eine Vierfaltigkeit konstruiert, indem ihr Maria neben Gott stellt. Ja, wenn man aber genau hinschaut, ist es natürlich ganz anders. Rein äußerlich sieht Maria aus in der strahlenden Herrlichkeit wie Gott. Aber der fundamentale Unterschied ist, dass alles, was an ihr strahlt, Gnade ist und alles, was an Gott strahlt, sein Wesen ist. Das ist der Unterschied. Sie ist es also, deswegen hat man Maria oft mit dem Mond verglichen. Der Mond reflektiert die Sonne. Natürlich, wenn wir abends in den Mond schauen, wissen wir, der Mond reflektiert die Sonne nicht adäquat 1:1, sonst wäre die Nacht genauso hell wie der Tag. Bei Maria ist diese Reflexion wirklich so stark, dass man sie mit der Sonne verwechseln könnte, mit Christus selber. Ja, Maria ist natürlich nicht nur ein Reflektor, sie ist ja auch so etwas wie ein Prisma, das die Strahlen durch sich hindurch in die Welt hineingibt. Jeder Heilige tut das, jeder auf seine Weise. Gnade empfängt er, Gnade lässt er durch sich hindurchgehen auf die Welt. Also wie gesagt, hier kann man sehen, Heiligkeit suggeriert die Nähe Gottes, aber der einzelne Mensch als solcher aus sich ist nicht heilig, wenn er nicht von Gott begnadet wird. Oder anders gesagt, wenn wir durch die Taufe einverleibt werden in Christus, wie ein Rebzweig an den Weinstock, dann sind wir ja ein Teil von ihm. Dann sind wir nicht mehr uns selber oder unserer Egohaftigkeit, sondern wie Paulus sagt, ich schaue an mir herunter, ich bin nicht mehr ich, sondern ich bin Christus. Christus ist in mir. Das ist die Heiligkeit, die von ihm kommt, weil ich ein Glied an seinem Leibe bin, ein Rebzweig an dem Weinstock. Und dadurch habe ich Teil an der Christusnatur, die meine neue Wesenheit wird. Also Heiligkeit, die von Gott kommt und in mir sich voll und ganz auswirken kann. Das Zweite Vatikanische Konzil hat definiert, alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zu einer vollkommenen Liebe berufen. So steht es bei Lumen Gentium. Und Papst Johannes Paul II. Hat zum neuen Jahrtausend in der Enzyklika Novo Millennio in Junto, also zum Eingang ins neue Jahrtausend, hat er das Programm festgelegt, das der Kirche auf den Leib geschrieben ist. Neu anfangen bei Christus, so sagt er. Neu anfangen an der Wurzel. An erster Stelle steht neben dem Gebet, neben der Feier der Eucharistie, neben dem Sakrament der Versöhnung, an erster Stelle steht die Heiligkeit. Das betont der Papst. Wir brauchen neue Heilige. Und diese Heiligen sind wirklich dann die Leuchttürme in der Dunkelheit dieser Welt. Und sie weisen den Menschen den Weg zu Gott. Sie sind die Repräsentation Gottes in dieser Welt. Der heilige Pater Maximilian Kolbe hat das einmal so gesagt: Ein Genie kann nicht jeder sein, aber der Weg zur Heiligkeit steht für alle offen. Jetzt müssen wir, ich habe schon immer wieder auch betont, keine falschen Schlüsse ziehen, sondern wissen, Heiligkeit ist nicht das Ergebnis der eigenen persönlichen Leistung. Die individuelle Heiligkeit ist auch nicht das Ziel der persönlichen Frömmigkeit. Wie man früher den Kindern sagte, eins habe ich mir vorgenommen, in den Himmel muss ich kommen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich heilig werde, allein für mich, ich und Jesus und ich, sondern dass ich sozusagen ein Glied in der großen Menschheitsgemeinschaft bin, das, weil es sich heiligen lässt, die anderen mitheiligt, mitgesunden lässt. Darauf kommt es an. Das heißt, ich bin nicht für mich, ich werde nicht für mich heilig, sondern ich soll die Liebe Gottes ausströmen in diese Welt hinein und damit die ganze Welt heiligen. Wir haben das schon oft bei den Sakramenten betrachtet. Ich empfange die Kommunion immer stellvertretend für alle, weil alle Anteil haben sollen an der fleischgewordenen Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in der Eucharistie und an den Früchten des Kreuzesopfers. Ich beichte meine Sünden, nicht nur meine individuelle Versöhnung wird dadurch hergestellt, ich beichte meine Sünden, damit die Vergebung Gottes durch mich hindurch in die Welt hineinfließen kann und diese Welt von Sünden erlösen und reinigen kann von Schuld. Das ist es. Ich stehe also immer in der Rolle der Solidarität. Das ganze Pontifikat unseres verstorbenen Papstes Johannes Paul II. War eingerahmt durch das Thema Barmherzigkeit. Wenn wir daran denken, seine erste Enzyklika, Dives in Misericordia, 1980, also kurz nach seiner Inthronisation zum Papst, bis hin zur Heiligsprechung von Schwester Faustina im Jahre 2000 und der Einführung des Sonntags der Barmherzigkeit und dass der Papst ausgerechnet am Vorabend zum Sonntag der Barmherzigkeit im Jahre 2005 von Gott heimgerufen wurde, das deutet doch an, Heiligkeit ist die Frucht der göttlichen Barmherzigkeit. Er erbarmt sich unser, wir sind aus uns nichts, aber durch ihn alles. Jetzt machen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kurze Pause, damit Sie das einmal noch in sich nachvollziehen können und dann nach einer kurzen Musikpause fahre ich dann fort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte zum Schluss, kein Mensch wird für sich allein heilig. Das hat auch Jesus so in seinem hohen priesterlichen Gebet bei Johannes Kapitel 17 einmal so ausgedrückt, wenn er bittet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Jesus stellt sich also auch unter den Anspruch menschlicher Heiligkeit. Ich heilige mich für sie. Wir sollen uns heiligen für die Welt. Also wir sollen zwar unsere gottgewollte Originalität, jeder für sich und jeder ist ein eigener Weg zu Gott, die sollen wir verwirklichen. Aber auf der anderen Seite aber sollen wir nicht unsere individualistische Heiligkeit nur für uns und ausschließlich für uns suchen. Als Kardinal hat Josef Ratzinger im Jahre 1992 einmal gesagt, Heiligkeit ist nicht das Ungewöhnliche, sondern das Gewöhnliche, das Normale für jeden Getauften. Sie besteht nicht in irgendwelchen unnachahmlichen Heroismen, sie hat tausend Gestalten. Sie kann an jeder Stelle und in jedem Beruf verwirklicht werden. Sie ist das Normale. Sie besteht darin, das gewöhnliche Leben auf Gott hin zu leben und es mit dem Geist des Glaubens zu durchformen. Normal, was heißt das? Normal heißt, was der Norm Gottes entspricht. Die Norm Gottes ist die Heiligkeit. Also Heiligkeit ist nichts anderes als ein Begriff, ein Wort für Selbstverwirklichung. Jeder Mensch soll der werden, zu dem er geschaffen ist. Deswegen hat einmal der jüdische Rabbi Sussia gesagt, in der kommenden Welt wird man nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Sussia gewesen? Wir sollen also die werden, zu denen Gott uns geschaffen hat. Und das kann uns niemand und keiner sagen, außer er, unser Schöpfer selbst. Deswegen können wir nur im Blick auf ihn und mit dem Ohr zu ihm hingewandt erfahren, was unser Weg und unsere wirkliche Bestimmung ist, unser Ruf in dieser Welt. Heiligkeit, ich habe das schon gesagt, er geht immer als Ruf an Sünder. Seit dem Sündenfall sind wir alle auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und deswegen hat dieses Wort Heiligkeit auch einen gleichlautenden Klang mit dem Wort Heil oder Heilung, wie auch im Lateinischen Sanctus und Sanus ähnlich klingen oder im Englischen whole und holy, das heißt heil werden, um heilig zu werden. Wir müssen also gewissermaßen erst einmal geheilt werden von unseren Krankheiten, um dann der vollkommene Mensch werden zu können. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes an uns. Deswegen hat ja der heilige Paulus einmal gesagt, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, diesen kostbaren Schatz der Heiligkeit. Wir bedürfen also selbst noch der Heiligkeit und der Heilung, um Arznei werden zu können für die Welt. Denn dieses Gefäß, dieses zerbrechliche Gefäß, soll ja ausgeschüttet werden in diese Welt hinein, damit der Duft der Anwesenheit Gottes das ganze Haus der Menschheit erfüllt. Denken wir an das Alabastergefäß der Sünderin, die über Jesus das kostbare Öl ausgegossen hat und das ganze Haus wurde damit erfüllt. So sollen wir heilig werden, um andere zu heiligen. Die Norm Gottes ist dabei natürlich bei jedem Menschen verschieden, wie jeder sein Maß zugeteilt bekommt. Es gibt auf dem Weg der Heiligkeit also keinen ausgetretenen Pfad, dass man sagen kann, so musst du es machen, dann bist du heilig. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, hat der Papst einmal gesagt. Wir kennen das Gleichnis von den Talenten. Wir können also nicht uns mit anderen Menschen messen. Wir können uns nur messen an dem Maß, das Gott uns gesetzt hat. Und deswegen sollen wir zu unserer vollen Originalität gelangen. Ja, was macht nun der Mensch daraus? Da gibt es eine Geschichte von Franziska, die 70 Jahre alt war und die im Gebet zu Gott sagte, Herr, du hast mir ein so schönes Leben geschenkt. Nun bin ich 70 Jahre alt und habe alles genossen und es war wirklich schön. Aber jetzt beginnt langsam das Alter der Gebrechlichkeit und alles, was so damit zusammenhängt, das möchte ich mir doch lieber erspart wissen. Herr, ich bitte dich, nach einem so schönen Leben, hole mich heim, damit mir die Gebrechen des Alters erspart bleiben. Da antwortet ihr der Herr, Franziska, du wirst 100 Jahre alt. Oh, denkt Franziska, noch 30 Jahre zu leben, das kann ich noch ausnutzen. Dann geht sie in den nächsten Schönheitssalon und lässt sich noch einmal richtig hoch steilen, wie man heute so sagt. Sie lässt sich beim Arzt liften, die Haut wird wieder straff. Und nachdem sie all diese Dinge über sich hat ergehen lassen, da kommt sie aus einem Salon heraus, getrippelt in Stöckelschuhen mit Minirock, mit einer neuen Perücke, trippelt über die Straße, ein Auto kommt und fährt sie tot. Franziska erscheint vor dem Throne Gottes und sagt, Herr, du hast mir doch gesagt, ich werde 100 Jahre alt werden. Was hast du denn da gemacht? Da sagt der Herr zu Franziska, es tut mir leid, Franziska, ich habe dich nicht mehr erkannt. Dieser, ja, Witz, könnte man sagen, hat eine sehr tiefe theologische Komponente. Wir kennen doch dieses Wort, wo Jesus einmal sagt, und dann werden sie zu mir kommen und werden sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunder vollbracht? Und dann werde ich antworten, ich kenne euch nicht. Vielleicht haben die Menschen aus sich selbst etwas gemacht, was Gott gar nicht haben wollte, haben eine Selbstverwirklichung gesucht, die dem Bilde Gottes nicht entsprach. Und deswegen kennt er uns nicht mehr. Es ist also eine ganz wichtige Aufgabe, es geht fast um Sein oder Nichtsein, dass wir erkennen, wozu hat Gott uns berufen. Das kann man wirklich nur im Hören auf Gott erfahren, indem wir von ihm empfangen, wozu wir auf diese Erde gestellt sind. Heilig sollen wir alle werden, aber jeder auf seine Weise. Wenn wir einen Taufbewerber fragen, möchtest du getauft werden, dann müssten wir zugleich fragen, möchtest du heilig werden? Denn Heiligkeit ist ja eigentlich das, was durch die Taufe wieder grundgelegt werden soll. Es ist also nicht die Sache eines religiösen Genies, sondern die Normalität des Menschen, der durch die Taufe wieder neugeboren, mit all den Kräften und Fähigkeiten ausgestattet wird, heilig werden zu können. Marie Noël hat das einmal so ausgedrückt: Der Heilige ist nicht irgendein Vollkommener, nicht ein Mensch von Wert. Er ist einer, der nichts wert ist, der nichts ist. Aber durch dieses Nichts geht Gott wie das Wasser einer Quelle in die große, weite Öffnung einer Rinne, um den Seelen seine Gnaden zum Trank zu geben. Ein wunderbares Bild. Der Mensch wird nicht nur erfüllt mit der Gegenwart Gottes in seinem Nichts, in seiner Leere, sondern wird sogar noch zu einer Rinne, die das kostbare Gut der Liebe Gottes hineinfließen lässt in diese Welt. Papst Benedikt hat einmal gesprochen vom Mysterium Lunae, vom Geheimnis des Mondes, das die Kirchenväter immer wieder zitieren. Ich habe es ja eben schon am Bild der Gottesmutter gesagt. Wir sollen reflektieren die Liebe, die Helligkeit, das Licht Gottes in diese Welt hinein. Leuchttürme sollen wir sein. Wir können uns nicht selber anzünden, aber Gott will uns erleuchten und mit seinem Heiligen Geist will er uns entzünden in unseren Herzen, damit dieses Entzündetwerden, diese Flamme in uns zu einem Flächenbrand über dieser Erde werden kann. Nun hat Jesus ja nur ein einziges irdisches Leben gelebt und hat 33 Jahre unter uns Menschen geweilt. Er hat aber in diesem kurzen Leben nicht alle Formen der Heiligkeit ausleben können. Denken wir einmal daran, dass es zum Beispiel bei Jesus nicht ablesbar ist, wie die Spiritualität eines alternden Menschen aussehen soll. Oder Jesus hat nicht prononciert, zum Beispiel diese Art von Heiligkeit gelebt, wie ein Vinzenz von Paul oder wie ein Franz Xaver, der, weiß Gott, bis an die Grenzen nach Japan und China gegangen ist. Er hat in seinem Leben eben nicht alles verwirklichen können. Das bedeutet, dass er die Glieder an seinem Leibe sind, dazu beauftragt hat, all diese Möglichkeiten seiner, nämlich Christi Heiligkeit, in dieser Welt zu verwirklichen und in diese Welt hinein zu leben. Der heilige Pfarrer von Ars wurde einmal von einer reliquiensüchtigen Dame bedrängt, die mit einer Schere sich an ihn hinten heranschlich und versuchte, von seinem Gewand ein Stück abzuknipsen, um es mit nach Hause zu nehmen. Da drehte sich der Pfarrer herum und sagte zu dieser Dame: Selber Reliquien machen. Er wollte sagen, ihr sollt euch nicht an den anderen sozusagen ergötzen, sondern ihr sollt selber heilig werden, damit ihr Reliquien seid, dann braucht ihr euch die Reliquien von anderen nicht zu holen. Der französische Schriftsteller Bernanos hat das einmal so gesagt: Wäret ihr den Heiligen gefolgt, statt ihnen Beifall zu klatschen, hätte Europa keine Reformation und keine Religionskriege gesehen und auch nicht die Katastrophen der darauffolgenden Jahrhunderte. Also selber heilig werden. Jesus hat einmal den Vorwurf den Juden gemacht: Ihr wolltet euch an Johannes, der eine Lampe war, ein wenig erfreuen. Er wollte damit sagen, aber selber leuchten wolltet ihr nicht. Und das ist es also. Wir sollen uns also nicht nur, weiß Gott, wie als Wallfahrer da und dorthin begeben und am Licht der Heiligen uns laben und erfreuen, selber leuchten, selber Heilige werden. Simone Weil sagt, die Welt bedarf der Heiligen wie eine Stadt, in der die Pest wütet, der Ärzte bedarf. Heilige sind Ärzte. Große Heilige wie Antonius, den Wüstenvater, hat man die Apotheke Gottes oder den Arzt der Menschen genannt. Also so, die alle Heilkräfte Gottes in sich tragen, das Erlösungswerk Christi sozusagen in seiner ganzen Gnadenausstattung in diese Welt hineintragen dürfen. Das ist es. Und das macht den Menschen menschlich. In einem ganz wunderbaren Sinne menschlich und nicht abgehoben. Ein jüdischer Rabbi hat einmal gesagt, es steht geschrieben, heilige Menschen sollt ihr mir sein. Aber wir müssen so übersetzen, menschlich heilig sollt ihr mir sein. Und wenn Sie einmal die Heiligen leben, mal ganz abgeschminkt von all dem, was Menschen dazu getan haben, mal sich vornehmen, werden Sie feststellen, wie menschlich die Heiligen waren, wie unwahrscheinlich anziehend sie waren, weil man an ihnen ablesen könnte, ja, so möchte ich eigentlich auch sein. Aber mit einer gewissen Radikalität. Walter Nick, der große protestantische Hagiograph hat einmal es so gesagt: Heilige sind nicht auch Religiöse, sondern nur religiöse Menschen, und dies mit einer Ausschließlichkeit, die gleichsam wie ein Brand alles verzehrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte diese Gedanken jetzt abschließen mit einem Gebet. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo mit dem siebten Teil. Viele reden, einer ruft die Deutung deines Lebens heute mit dem Ruf zur Heiligkeit an alle. Pfarrer Winfried Abel hat zu uns gesprochen. Vielen Dank für dieses umfassende Bild, was Sie über die Heiligkeit gezeichnet haben. Dankeschön.
Bitteschön.
Die Heiligkeit, ja. Ich möchte noch einmal das zitieren, was Sie von Papst Benedikt dem 16. zitiert haben, der ihm die Heiligkeit auch als das nicht Ungewöhnliche bezeichnet hat, sondern Heiligkeit als das ganz Gewöhnliche. Das schreckt uns vielleicht erst einmal ab, oder wir denken, Heiligkeit ist ja das ganz Besondere, aber er stellt eben auch heraus, dass es das ganz Normale ist, dass jeder Getaufte in diesen Stand ja schon hineinversetzt ist und dass auch die Ausprägung, die Ausformung der Heiligkeit für jeden und in jeder Lebenssituation auch möglich ist. Also eher das Alltägliche auch, das Normale, nicht das unbedingt Herausgehobene, wo es vielleicht einfach auch viele Menschen gibt, die denken, naja, ich in meinem Leben, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, weil ich vielleicht auch gar nicht die Zeit habe, nicht in einem Ordensleben stehe, nicht feste Gebetszeiten habe, aber auch da kommen wir vielleicht wieder auf die Frage nach einer gewissen Alltagsspiritualität, gerade auch heute, wo auch der Laie vielleicht mehr gefragt ist. In dem Moment, wo natürlich auch viele Priester Berufe zurückgehen, vielleicht auch Ordensberufungen zurückgehen oder weniger werden von der Anzahl her gesehen, wo auch einfach die Laien- und Alltagsspiritualität eine größere Bedeutung bekommen hat. Wie kann ich denn da diese kleinen Staubteilchen wahrnehmen als Zeitsplitter, die vielleicht in mein Leben hineinkommen, wo ich dann auch wirklich die Möglichkeit habe, sie zu fassen, sie als Gebet aufzufassen. Herr Pfarrer Abel.
Ja, also ein Leben führen, dass man mitten im Getriebe des Alltags die Heiligkeit formen kann oder wachsen lassen kann, das muss natürlich auch eingeübt werden. Ich erlebe oft sogar bei Ordensleuten, dass sie darunter stöhnen, von morgens bis abends so eingespannt zu sein, dass sie kaum noch einen guten Gedanken fassen können oder wenig Zeit zur Stille haben. Aber wenn man zum Beispiel seinen Alltag und den Stress so auffassen könnte, dass man es ja eigentlich im Gehorsam gegen Gott tut und aus Liebe zu Gott, und dass man eigentlich sich so ein Stück darin einübt, in der Gegenwart Gottes zu leben, also immer in ihm zu sein, obwohl man intentional weiß, Gott mit welchen Dingen beschäftigt ist, dann kann das eine große Hilfe sein, mehr und mehr in diesem Bewusstsein zu leben, dass alles zur Heiligkeit dienen kann. Auch, wie gesagt, das Gestresstsein durch das dauernd klingende Telefon oder wie die heilige Therese von Avila sagt, zwischen Küchentöpfen und Pfannen kann man die Heiligkeit wirken, wenn man es alles so auffasst, es im Gehorsam gegen Gott zu tun, nicht in Eigenwilligkeit, und versucht, in der Gegenwart Gottes zu leben, auch, um es noch einmal zu sagen, wenn man intentional sich mit vielen Dingen beschäftigen muss, die einem den Tag über aufgegeben sind.
Also gewissermaßen ist das auch ein normaler Zustand, dass man natürlich eben nicht von der Situation, vom Beruf her ständig direkt mit Gott eigentlich befasst ist oder mit dem Glauben.
Ja, man kann nicht dauernd mit dem Rosenkranz in der Hand durch die Gegend laufen, das geht nicht. Man kann auch nicht im Büro sitzen und dann plötzlich vom Schreibtisch aufstehen, sich hinknien, eine halbe Stunde beten. Also wenn man dafür bezahlt wird, dass man etwas zu arbeiten hat, das geht nicht. Aber man kann sich einzuüben versuchen. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Wenn ein Kind zum Beispiel spielt in der Gegenwart seiner Mutter, ist das Kind intentional ganz mit dem Spiel befasst, aber die eigentliche Freude und die Zufriedenheit, das Glück des Kindes resultiert aus der Gegenwart der Mutter. Denn sobald die Mutter den Raum verlässt, fängt das Kind an zu schreien. Obwohl es intentional vielleicht gar nicht mit der Mutter beschäftigt war, nicht einmal mit ihr gesprochen hat, aber die Gegenwart der Mutter hat dem Spiel sozusagen die Freude und den Glanz verliehen. Und so müssen wir eigentlich unseren Alltag leben, dass die Gegenwart Gottes allem Glanz verleiht und alles irgendwie heiligt.
Ja, das ist ein sehr greifbares, ein sehr wahres Beispiel. Jetzt bin ich mit einem Hörer aus Kassel verbunden. Ich darf Herrn Feldmann begrüßen.
Ach, guten Abend, Feldmann Kassel. Mir ging es um Folgendes. Ich habe also versucht, in den letzten Monaten das, was gesagt wurde, von Ihnen mal umzusetzen und habe festgestellt, es bedarf einer schonungslosesten Gewissensaufforderung. Gerade wenn man nun von altes auf 70 geht wie ich, da muss man feststellen, da war früher zwar unter den Augen Gottes, unter Gebet und Sakramente, doch mehr Selbstverwirklichung drin als Auftrag Gottes. Das gehört in den Beistuhl, habe ich es auch hingebracht und habe jetzt festgestellt, was Sie mal gesagt haben, dass Gott alles doppelt beauftragt. Dann habe ich gemerkt, die Aufträge, die Gott doppelt gegeben hat, sind ganz andere. Die werden auch jetzt gemacht, das sind jetzt ein paar Stück. Und die anderen Aufträge, wo ich früher gemacht, gemeint habe, das musste ich jetzt machen, das ist genau die Sache. Ja, das war mehr Egoismus, mehr Selbstverwirklichung, mehr eigene Ideen ausprobieren, als Gottes Willen zu tun. Diese schonungslose Gewissenserforschung müssen wir alle, gerade als Ältere, über uns ergehen lassen und müssen das jetzt ändern. Das kann man ändern, nämlich von Beichte zu Beichte. Und der Beichtvater sagt dann plötzlich, das würde ich mal so machen. Und plötzlich merke ich, Mensch, das habe ich ja schon mal geträumt, dass das mal machen soll. Jetzt habe ich die Doppelbeauftragung, dann mach's. Und das wäre also mein Beitrag, dass man hier schonungslos gegen sich selber sein darf. Das hört ja außer einem, und den Beichtvater hört ja keiner. Und wenn man das macht, dann merkt man doch, dass die Zufriedenheit kommt, die man früher nie hatte. Dass jetzt die Selbstverwirklichung, dass sie durchboxen wollen, dass durchbeißen wollen, um eine angeblich gerechte Sache willen, plötzlich aufhört, weil das alles Quatsch war, was man früher gemacht hat. Das war Eigenmächtigkeit. Und das war also mein Beitrag. Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen schöner erklären.
Danke, Herr Feldmann. Es ist schön, dass Sie uns an Ihrem Weg teilhaben lassen und dass wir auch sehen, Sie haben mitgemacht und wir dürfen ja auch teilhaben an dem, was sich schon aus diesen Sendungen auch entwickelt hat. Ja, dazu Pfarrer Abel noch.
Ja, also was Herr Feldmann sagte, ist auch so ein Anliegen von mir, immer wieder deutlich zu machen, dass Gott, wie ich das ausdrücke, stereophon zu den Menschen spricht und auf stereophone Weise, also auf zwei Kanälen, den Menschen seinen Willen kundtut. Wenn zum Beispiel in einem selber eine bestimmte Idee ist, das und das zu verwirklichen. Und es wird mir beispielsweise durch die Kirche oder durch einen kompetenten Mann der Kirche oder einen Seelsorger bestätigt oder vielleicht sogar durch ein Schriftwort, dann kann ich eine gewisse Sicherheit haben, dass es wirklich dem Willen Gottes entspricht und dass ich hier nicht eigenmächtig handle. Es gibt wirklich viele Menschen, die unter dem Vorwand höchster Ideale Dinge tun, die nichts anderes sind als versteckter Egoismus. Man muss sich selbst gegenüber sehr kritisch sein. Ich möchte fast sagen, misstrauisch sein. Man fällt sich selbst oft zum Opfer und merkt es nicht.
Frau Kirchhausen hat uns jetzt erreicht aus Augsburg. Darf ich Sie begrüßen? Grüß Gott.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das, wie Gott im Alltag gegenwärtig ist, also mitten in der Arbeit oder so. Also ich selber bin blind und ich habe das Empfinden, ob das jetzt auch wieder mal eine Eitelkeit ist, das prüfe ich mich auch immer wieder, aber ganz genau wollen wir über uns selber nie Bescheid wissen. Nie. Weder beim Willen Gottes noch bei sonst was. Wir müssen es einfach am Herrgott überlassen. Aber was die Gegenwart Gottes für mich so im Alltagsgetriebe ist, dass zum Beispiel, wenn ich meine Sache tue und muss auf die Arbeit konzentriert sein und kann nicht daneben zu immer, also Gott ansprechen da wegen, und da habe ich halt das Gefühl und das sichere Wissen, dass Gott bei mir im Raum ist, also dass er hier ist. Und da braucht man ja, wenn ich mit Menschen zusammen bin und die arbeiten in einem Raum, die reden ja auch nicht miteinander, wegen dem sind sie ja auch in einem Raum. Und so, genau so ist immer im Alltag, ob jetzt ich Mittag ist oder was ich tue, wird mir zwischendurch bewusst, Gott ist in dem Raum, wo ich auch bin. Und wenn mir das bewusst wird, dann sage ich schnell was zu Gott. Und wenn es mir nicht bewusst ist, dann ist er trotzdem da. Also da habe ich keine Probleme damit, dass ich sie damit zwanghaft immer dann besondere Sachen tun. Ich glaube, das ist damit gemeint, dass man Gott in seinen Alltag reinnimmt. Und auch wenn mir mal was wehtut oder wenn ich mir als Blinder wo anhaue, dann fällt mir die meiste Zeit dann ein, also zuerst sage ich auch und dann sage ich, ja, nimm's Herrgott für dir, wo mehr Schmerzen hat, weil ich hab's dick, wenn im Leben nicht alles, was ich tue, einem gewissen Sinn untergeordnet wird. Wenn man das also bis ahne tut, wie es halt gerade kommt, ich möchte, dass was man tut, auch einem Sinn unterstellt wird. Und in dem Moment, wo ich was Gutes tue oder mit jemandem nicht rede oder mich anhaue und den Schmerz aufopfere oder nachts nicht schlafen kann, dann sage ich halt, Herrgott, nimm es an, für den, der es nötig braucht oder tu damit, was du willst. Das ist ja nicht mein Problem. Aber ich habe dann die Befriedigung von meiner Seite, kein sinnlose Zeit vertrödelt habe, dass ich habe und dass ich sogar noch Menschen helfen kann und dass Gott vielleicht auch eine Freude hat, weil ich glaube, dass man viel zu selten sagt, dass man Gott eine Freude machen soll. Also Gott will sich freuen an uns. Der mag uns ja. Und wenn man einander mag, macht man einander auch eine Freude. Und da muss nicht alles so hoch vergeistigt sein, sondern man lebt halt miteinander. Also das war jetzt mein Beitrag. Ich kann es halt auch nicht anders schildern.
Dankeschön, Frau Kirchhausen. Das haben Sie ganz schön ausgemalt. Letztendlich das, was Pfarrer Abel ja hier auch schon als Beispiel genannt hat, dass das Kind eben durch die Gegenwart der Mutter ja gerade froh wird, dass es nicht egal ist, von wem es betreut wird, wenn wir das aktuell wenden, das Beispiel. Und das meint natürlich auch genau die Haltung der Gegenwart Gottes in unserem Leben dann auch. Pfarrer Abel, Sie vielleicht noch etwas dazu?
Ja, ich finde das sehr schön, das Beispiel, wie die Hörerin eben sagte, diese alltäglichen Dinge sind es eigentlich, die uns den Weg zur Heiligkeit weisen. Die kleine Therese von Lisieux hat das ja so gesagt, die gewöhnlichsten Dinge auf ungewöhnliche Art tun. Den Putzlumpen, den Scheuerlumpen benutzen, um den Boden zu wischen, aber mit einem liebenden Herzen, einfach in der Hingabe an Gott, im Gehorsam gegen ihn und es ihm dann auch wieder schenken. Also man hat früher gesagt, die gute Meinung machen oder es aufopfern. Das waren so Begriffe, die früher den Leuten geläufig waren, wenn man morgens den Tag unter den Segen Gottes stellte, alles meinem Gott zu ehren und so weiter. Dann wusste man doch, dass jede Kleinigkeit, die mir im Alltag kommt, auch jede vielleicht sogar ungeliebte und überraschende Begebenheit oder Begegnung, dass es alles mit dem Willen Gottes zu tun hat. Und ich muss jetzt mit großer Aufmerksamkeit all dem begegnen und dem gegenüber reagieren, wie Gott es will. Da wird man sehr sensibel mit der Zeit für den Willen Gottes.
Und es sind ja auch gerade diese kleinen, zermürbenden, alltäglichen Dinge, die ja auch viel schwerer sind, als vielleicht das große, heroische Projekt in Angriff zu nehmen, ja, von dem man meint, es sei eben der Wille Gottes. Ja. Herr Hahn aus Karlsruhe hat uns erreicht. Ich bin jetzt mit ihm am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin sehr oft mit vielen Gebeten verbunden Und das gibt mir auch sehr viel Kraft. Viele kommen auch zu mir und sagen, wenn es ihnen schlecht geht, dass sie für sie beten soll. Und ich werde sie also niemals abwenden, sondern ich sage immer, ja, ich bete für sie. Und dann anschließend bete ich dann immer den Rosenkranz für die, die es brauchen. Das haben schon viele auch gemacht und bei mir ist es auch nicht anders geworden. Ich sage Ihnen nur, wie gesagt, ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin viel in Verbindung mit dem Gebet. Ich mache schon morgens mit dem Radio Horeb schon der Angelus und der Rosenkranz mit und dann um 9 auch die Messe, 5 Rosenkranz. Die Mutter, ich wollte eigentlich das nur als Zeugnis angeben. Das soll ja kein Lob sein, das soll ein Zeugnis sein. Das gibt mir sehr viel Kraft und trotzdem bin ich krank geworden. Ich war also sehr gut im Laufen und sehr gut und habe jetzt kam jetzt wieder aus dem Krankenhaus. Ich hab's mit dem Herzen und aber der liebe Gott, der lässt einem nicht im Stich. Nicht nur der liebe Gott lässt einem nicht im Stich, sondern auch die Mutter Gottes lässt einem nicht im Stich. Und das soll eben ein Zeugnis sein, dass wir, wenn wir Leid und Freude haben oder wenn wir auch anderen Anliegen haben, dass wir immer zu Gott gehen können und zu der Mutter Gottes gehen können. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, danke schön, Herr Hahn. Natürlich auch den Ruf der Heiligkeit gerade auch hier verspüren, beziehungsweise auch in den Situationen, in denen es schwer fällt, also im Leiden selber. Herr Pfarrer Abel.
Ja, es gibt natürlich auch den Dienst des Gebetes, den gibt es auch, dass Menschen also dafür da sind, in den Anliegen anderer, die es vielleicht nicht können oder keine Zeit haben oder einfach ins Leiden eingetaucht sind, wie auch immer, für die zu beten. Also es verteilen sich die verschiedenen Dienste auf dieser Erde so, dass vielleicht einem Kranken zugemutet wird, seine Krankheit, auch Blindheit, was immer es ist, einfach Gott darzubieten. Und dann macht Gott etwas daraus auf seine Weise. Er schenkt dem Blinden eine Sehkraft, eine ganz neue Weise der Wahrnehmung. Er gibt den Kranken auf einmal einen Trost auf eine Weise, die zwar nicht schmerzlindernd ist, aber ein solches Glück und Friedensgefühl im Herzen verbreitet, dass man es gar nicht mehr umtauschen möchte. Also so verteilen sich diese Dienste und man kann aus allem, so wie Gott auch aus allem etwas gemacht hat in Jesus, so können wir auch aus allem etwas machen.
Ja, eine Frage hätte ich dann noch auch zu der Haltung selber, der Heilige, der ja nichts wert ist, der selber nichts ist, der von sich eben auch sagt, dass er das alles letztendlich auch von Gott empfängt. Das ist ja nun eine Haltung, die auch missverstanden werden kann. Ich denke, das gibt oder gab vielleicht auch Zeiten, wo das in der Kirche überbetont wurde, auch die ja, wo dann auch eine falsche Selbstverleugnung da herauskommt. Und ich frage mich, wir leben ja auch in einer Zeit, wo sehr viele Menschen auch unter sehr großen seelischen Verletzungen leiden, die sich wie ein Krebsgeschwür auch ausbreiten, die an der Seele des Menschen selber wie ein Krebsgeschwür auch zehren. Und wo oft dann auch ein Selbstwertgefühl, ein positives, ein gesundes Selbstwertgefühl, was erst einmal da sein muss, gar nicht mehr vorhanden ist. Wenn man so jemandem Menschen dann etwas so zusagt, kann ihm das gut tun oder muss nicht hier erst einmal eine andere Botschaft auch vermittelt werden?
Und das ist völlig richtig, denn dieses Sündenbewusstsein der Heiligen stand ja immer in Relation zur Gotteserkenntnis. Je mehr sie Gott erkannten, je mehr sie sein Licht sozusagen erspürten, desto mehr erkannten sie ihre Dunkelheiten. Das heißt also, das ist nicht eine Sache der Selbstzerfleischung oder der Selbsterniedrigung, sondern es ist einfach eine Folge der tieferen Gotteserkenntnis. Deswegen haben solche Menschen wie Franziskus sich wie den letzten Dreck empfunden. Paulus selber spricht von sich in ähnlicher Weise. Johannes der 23., der weltoffene Papst, hat zweimal in der Woche gebeichtet. Also die haben gespürt, je näher man Gott kommt, desto mehr erkennt man in sich die Unwürdigkeit oder Unfähigkeit, ihm zu entsprechen. Also wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass man sich selbst zerfleischen muss. Das wäre ein falscher Weg. Solchen Menschen, die also heilungsbedürftig sind, muss zunächst mal einfach die Salbe des Heiligen Geistes aufgelegt werden, damit ihre Wunden geheilt werden. Das andere kommt dann noch dazu.
Jetzt gibt es ja unter Menschen oder auch unter religiösen Gruppierungen oft auch so eine Art religiöses Leistungsdenken, wo man vielleicht denkt, in Heiligkeit kann man an einem bestimmten Gradmesser erkennen, abmessen. Aber dem ist ja eigentlich nicht so. Wie wirken Sie dem entgegen?
Da muss man sehr, sehr skeptisch sein. Also wenn man die Heiligkeit ablesen will an bestimmten Verhaltensformen oder sich selber für andere zur Norm setzt oder andere für sich zur Norm nimmt, das ist immer gefährlich. Sie haben es ja vorhin gehört, wenn ich sagte, Rabbi Susja wird nicht einmal gefragt am Ende, warum bist du nicht Mose gewesen, sondern warum bist du nicht Susja gewesen? Wir können es wirklich nur so, dass wir uns von Gott sagen lassen, wozu sind wir da, und uns von ihm auch die Kraft und Gnade erbitten, das zu werden.
Die Kraft und die Gnade erbitten, das zu werden, also ein Original zu sein, nämlich das Original des Schöpfers selber. Vielleicht können Sie uns zum Abschluss einfach noch einen Hinweis mitgeben, wie Sie es selber tun, wie wir es auch jeden Tag wieder neu, wie wir uns auch in diese Haltung wieder neu begeben können.
Ja, wie ich selber tue. Also zum Weg der Heiligkeit gehört auch eine gewisse Konsequenz. Das heißt also, dass man das Gute, das einem anvertraut ist, auch mit einer gewissen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt tut. Wenn es möglich ist, dass man einen Rhythmus in seinen Lebensalltag hineinbringt. Wir fangen halt morgens unseren Alltag an in der Stille, in der Kapelle hier im Haus, wo wir uns versammeln. Wir sind eine ganz kleine Hausgemeinschaft hier. Und dieses Hören auf Gott, diese Stille, das tut so gut. Für mich ist diese halbe Stunde vor dem Allerheiligsten jeden Morgen, bevor wir überhaupt den Mund entsiegeln und dann sagen, Herr, öffne meine Lippen für das Morgengebet, ist diese halbe Stunde so wertvoll und so wichtig, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Und das geht, das trägt einen durch den ganzen Tag hindurch. Oder man nimmt einfach ein Schriftwort mal in der Stille und lässt dieses Schriftwort auf sich wirken. Und das ist dann eine Deutung, die uns eine Hilfe gibt für den ganzen Tag, um all das deuten zu können, was den Tag über geschieht. Also irgendwie aus der Stille heraus den Tag gestalten. Und nur in der Stille kann Gottes Stimme wirklich gehört werden. Das halte ich also für eine ganz wichtige Sache. Das ist eine ganz kleine Überwindung, morgens mal ein bisschen früher aufzustehen, um sich diese Stille zu gönnen, möchte ich sagen. Denn die kann abends nicht mehr eingeholt werden. Wir können ja nie für das garantieren, was der Tag noch bringt. Aber der Morgen, der steht uns zur Verfügung. Da geht kein Telefon, da ist kein Lärm. Da ist einfach die Stille für Gott da.
Dankeschön, das war ein sehr schönes Wort zum Abschluss heute, zum siebten und letzten Teil über die Sendereihe Viele reden, einer ruft, die Deutung deines Lebens heute, Zukunft und Ziel, nämlich die Heiligkeit. Vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel.
Bitteschön.
Heiligkeit ist nicht eine Sache, die Sache eines religiösen Genies, sondern die Normalität für einen jeden Menschen, das sagen Sie. Und das möchte ich hier noch einmal abschließend auch an das Ende der Sendung stellen. Ja, wenn Sie noch einmal alle Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Sie können beispielsweise auf unsere Homepage gehen unter www.hore.org und dort unter dem Button Podcast die Sendereihe noch einmal nachhören, ganz zeitunabhängig und wie Sie es wollen. Wenn Sie diese Möglichkeit nicht haben, dann können Sie natürlich auch per Telefon den CD-Dienst anwählen und die Sendereihen bestellen unter der 0700 7525 7520. Eine Spende ist sehr gerne willkommen. Weitere Fragen können Sie auch beim Hörerservice stellen über Radio Horeb und über das, was Sie gerne noch wissen möchten, unter der 0700 7525 7525. So, das war jetzt eine ganze Menge von Telefonnummern. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten und noch schönen Abend. Mein Name ist Anjuta Engert.